Die Flut. Die Bibel berichtet an vielen Stellen von der Flut. In 1. Mose 7, Vers 11 lesen wir zum Beispiel, im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels öffneten sich. Stefan, gab es die Flut?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es eine Flut gab. In erster Linie deswegen, weil uns die Bibel etwas darüber berichtet. Wie gesagt, in 1. Mose 7 und auch noch in den folgenden Kapiteln. Wenn jetzt dagegen die Frage ist, ob ich die Flut naturwissenschaftlich beweisen kann, dann muss ich ehrlich sagen, ist das nicht ganz so einfach, weil wir zwar in diesen Kapiteln etwas über die Sintflut finden und wir finden auch etwas darüber, wie Noah die Arche baute und welche Tiere er mitnahm, wir finden aber nichts über weitere geologische Ereignisse.
Was sagen denn moderne Wissenschaftler? Sagen sie, es gab eine Flut?
Ja, moderne Wissenschaftler sagen, es gab eine Flut, aber sie meinen dann eine lokale Flut. Eine globale Flut legen sie in der Regel ab.
Und mit welchen Begründungen?
Ja, sie lehnen das deswegen ab, weil das natürlich dem biblischen Bericht sehr nahe kommt und weil wir, wie gesagt, keine direkten Beweise dafür haben. Wir haben zwar sehr viele Erdschichten, die ganz klar entstanden sind durch Ablagerung in Gegenwart von Wasser. Wir wissen aber nicht genau, welche Erdschichten während der Flut entstanden sein können und deswegen können wir sie auch geologisch nicht direkt beweisen.
Was würdest du denn als positive Argumente aus der Archäologie oder aus diesen Schichten nehmen, wo man sagen kann, das ist doch ein positiver Hinweis für eine überregionale weltweite Flut?
Ja, ein positiver Hinweis für mich wären zum Beispiel die Schichten des Karbon, weil man dort auch gerade die Kohle in so Ablagerungströgen findet. Das heißt, die Schicht des Karbon wäre für mich schon ein starker Hinweis dafür, dass es eine weltweite Flut tatsächlich gab.
Gibt es außer der Archäologie noch außerbiblische Hinweise auf eine Flut?
Ja, wir haben noch außerbiblische Hinweise auf eine Flut. Das sind zum Beispiel, dass wir weltweit Flutberichte haben, dass wir weltweit Flutsagen haben, die zum Teil einen ähnlichen Inhalt haben wie der biblische Text.
Jetzt stellen sich manche auch die Frage, wo kam das Wasser eigentlich her, was für diese Flut in riesigen Massen ja nötig war?
Ja, da müssen wir auch wieder den biblischen Bericht natürlich nehmen. Und du hast den Vers selbst gelesen, Vers 11 ist da ein Schlüsselvers. Man könnte auch noch weitere Verse anführen. Aber Vers 11 zeigt uns, dass es zwei verschiedene Wasserquellen gab. Das eine waren die Quellen der Tiefe und das zweite waren die Fenster des Himmels. Das heißt, das erste beschreibt Wasser, was aus der Tiefe der Erde hervorkommt und das zweite beschreibt dann den Regen, der von oben herabgefallen ist. Interessant ist die Reihenfolge und ich denke, die Reihenfolge ist entscheidend. Das meiste Wasser, was kam, das kam aus den Tiefen der Erde und nicht so sehr durch den Regen, denn die Wolken haben gar nicht so viel Wasser, um die Erde so stark unter Wasser zu setzen.
Wenn man über die Flut ein wenig nachdenkt und über die Diskussionen, die auch heute in Verbindung mit Klimawandel und so weiter existieren, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang?
Na, ich glaube nicht, dass die Flut, wie sie uns in der Bibel beschrieben wird, noch einen heutigen direkten Einfluss hat auf den Klimawandel, den wir beobachten. Es ist natürlich völlig klar, dass durch die Sintflut das Klima auf der Erde generell sich verändert hat. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, das jetzt mal eben so direkt in die heutige Zeit zu transportieren.
Hat denn damals nicht dadurch, dass jetzt auf einmal so viel Wasser kam, irgendwie eine gewaltige Veränderung dann von den klimatischen Verhältnissen stattgefunden?
Doch, es fand ganz sicherlich anschließend ein großer Unterschied in den klimatischen Verhältnissen statt. Das ist ohne Frage so. Die Bibel geht da zum Teil ein klein wenig drauf ein. Aber wie gesagt, die Bibel ist kein geologisches Fachbuch. Und deswegen ist es schwierig, jetzt dort direkte Hinweise auf die Folgen der Flut zu finden. Ich will das nochmal eben betonen, dass die Flut weltweit gewesen ist. Das ist für mich in erster Linie ein Punkt, den ich der Bibel entnehme. Zum Beispiel, dass Noah Vögel mit in die Arche nehmen musste. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben bei einer lokalen Flut.
Wenn du jetzt gerade davon sprichst, dass Vögel in die Flut gekommen sind, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, dass da so viele Tiere erstens Platz gefunden haben und zweitens überhaupt dahin gegangen sind?
Ja, die zweite Frage kann ich zuerst beantworten. Die zweite Frage ist ganz klar das Wunderhandeln Gottes. Wir lesen also in der Bibel interessanterweise in Vers 8 und in Vers 9 vom Kapitel 7 von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was sich auf dem Erdboden regt, kamen zwei und zwei zu Noah in die Arche. Ein männliches und ein weibliches, wie Gott Noah geboten hatte. Das heißt, der biblische Text sagt hier ganz klar, dass Noah nicht derjenige gewesen ist, ich sag mal der erste Korber der Weltgeschichte, der jetzt hier anfing, mit einem Lasso die Tiere einzufangen und dann in die Arche zu transportieren, sondern dass diese Tiere ganz klar von Gott gesandt wurden, und zwar paarweise. Denn Gott wusste im Endeffekt, welches Tier ist männlich, welches Tier ist weiblich, zum Teil ist das nicht so einfach zu erkennen, und er wusste eben auch, dass diese Tiere noch zeugungsfähig waren, dass sie sich nach der Arche, auch nach der Sintflut, auch wieder fortpflanzen konnten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Anzahl der Tiere, die in die Arche kamen, die war gar nicht so hoch, wie man oft dachte oder oft denkt. Viele denken, jetzt hat er, was weiß ich, 120 verschiedene Hunderassen paarweise mitgenommen. Aber hier wird der gleiche Ausdruck Art benutzt wie im Schöpfungsbericht. Das heißt, hier kamen Schöpfungsgruppen in die Arche. Noah hat also nicht 120 verschiedene Hunderassen mitgenommen, sondern ein Urhundepaar, was Gott eben in die Arche schickte. Und wenn man davon ausgeht, waren ungefähr 60.000 Tiere in der Arche und nicht mehr.
Das kann man sich doch aber wahrscheinlich nur vorstellen, wenn es absolute Jungtiere gewesen sind. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da bin ich von überzeugt, dass er Jungtiere mitnahm. Denn wie gesagt, die Tiere sollten a, die Archenfahrt überleben, was sicherlich auch stressig gewesen ist. Und sie sollten natürlich auch zeugungsfähig sein. Das heißt, von der Seite her werden es ganz sicher Jungtiere gewesen sein, die auch viel kleiner sind und viel weniger Nahrung benötigen.
Weiß man eigentlich, ob Tiere nach der Flut ausgestorben sind, die irgendwie die Veränderung nicht mehr bewältigen konnten?
Ja, das ist ganz sicher so. Sicherlich so. Es gibt Tiere, die sind während der Sintflut ausgestorben. Es gibt welche, die sind nach der Sintflut ausgestorben. Und auch heutzutage beobachten wir natürlich noch, dass Tiere aussterben.
Gibt es Beispiele, wovon wir das wissen?
Ja, es ist jetzt wieder schwierig, weil wir nicht genau wissen, welche Schichten aus der Sintflut stammen. Und deswegen ist es schwer zu sagen, diese Tiere sind in dem Sintflut ja ausgestorben. Aber ich kann eine Tiergruppe nennen, die sicher nicht ausgestorben ist während der Sintflut. Und das sind die großen Dinosaurier, wenn das der Hintergrund der Frage war.
Und woher weiß man das?
Ja, wir finden das A in der Bibel im Buch Hiob, weil dort Dinosaurier erwähnt werden. Und wir finden auch Dinosaurier-Fußspuren in Schichten, die ganz klar nach der Sintflut entstanden sind.
Herzlichen Dank, Stefan. Vielleicht zum Schluss noch einmal die Flut, das haben wir jetzt gelernt, ist letztlich ein Thema des Glaubens. Gottes Wort spricht darüber. Und weil Gott darüber spricht, glauben wir daran und sehen, dass Gott uns zusätzlich manche Hinweise gegeben hat, auch außerhalb der Bibel noch. Besonders ist aber die Flut auch ein Thema, was zu jedem Menschen spricht. In 1. Petrus 3 sagt der Apostel Petrus in Vers 20, die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist 8 Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden. Das heißt, Gott hat Gericht gebracht über die ganze Erde, auch über die Menschen, und nur 8 Menschen wurden gerettet, die an Gott glaubten. Und Gottes Langmut harrte, das heißt, Gott hat gewartet, so wie er heute wartet. Gott hat angekündigt, dass er Gericht bringt, aber er wartet noch, damit Menschen Jesus Christus als Retter annehmen. Und wenn du Jesus Christus noch nicht als Retter angenommen hast, dann nutze diese Möglichkeit heute noch, deine Sünden Gott zu bekennen, Jesus als Retter für deine Sündenschuld anzunehmen, bevor das ewige Gericht über dich, über die Menschen, über die Erde kommen wird.